Die Wiener Luftfahrt waren 242 Passagiere an Bord. Das Unglück habe sich kurz nach dem Start der Maschine ereignet. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie die Boeing 787 in ein Wohngebiet in der Nähe der indischen Stadt Ahmedabad stürzt und dann explodiert. Fernsehbilder zeigen dichten Rauch und Trümmer sowie Menschen, die in Krankenwagen weggefahren werden. Das Flugzeug von Air India war auf dem Weg nach London. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setze damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung. Das ist das Ergebnis des aktuellen Berichts des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Demnach gab es Ende April weltweit mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebener Menschen. Das sind gut 2 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Blickt man 10 Jahre zurück, hat sich die Zahl der Vertriebenen verdoppelt. Die finanziellen Mittel seien dagegen etwa auf demselben Niveau geblieben, sagte der UN-Hochkommissar Grandi. Am schlimmsten ist die Situation laut den Vereinten Nationen im Sudan, in Afghanistan und der Ukraine. Der Großteil der Vertriebenen lebt laut dem Bericht nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern in ärmeren Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen. Das IFO-Institut hat eine positive Prognose für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft abgegeben. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Vom Sitz des Instituts in München, Christine Bergmann.
Unter den genannten Voraussetzungen könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen und im nächsten sogar um 1,5%. Damit ist das IFO-Institut auch deutlich optimistischer als noch im Frühjahr. Positiv stimmt sie zum einen, dass die Bürger wieder mehr konsumieren und dass sich die Stimmung in den Unternehmen seit einigen Monaten stetig verbessert. Allerdings haben die Münchner Forscher auch ausgerechnet, was passiert, wenn ihre Annahmen nicht eintreten, vor allem wenn sich der Handelskrieg verschärfen sollte. Dann wird das Wachstum deutlich geringer ausfallen und die Wirtschaft wieder in die Stagnation zurückfallen.
Der medizinische Dienst fordert, pflegende Angehörige zu entlasten. Das geht aus dem aktuellen Report zur Pflegebedürftigkeit hervor. Der medizinische Dienst ist eine Expertenorganisation der gesetzlichen Krankenkassen und stellt unter anderem die Pflege gerade fest. Die stellvertretende Vorsitzende Engler sagte, nötig sei eine umfassende Reform. Die konkreten Lebensumstände der Patienten müssten stärker berücksichtigt werden. Außerdem sollten der medizinische Dienst, die Pflegekassen und die Pflegeberatung vor Ort stärker vernetzt werden. In Deutschland sind rund 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig. Die meisten Menschen werden zu Hause gepflegt. Laut dem Hitzecheck der Deutschen Umwelthilfe sind die Menschen in Berlin und den Städten Brandenburgs durchschnittlich von hohen Temperaturen betroffen. Das ergibt sich aus dem bundesweiten Vergleich, den die Organisation heute vorgestellt hat. Alexandra Karolczyk, RBB 24.
Regional schneidet Potsdam mit einem Hitzebetroffenheitsindex von 14 am besten und Berlin mit 15,5 am schlechtesten ab. Dazwischen liegen Frankfurt-Oder, Cottbus und Brandenburg an der Havel. Der Index ergibt sich durch den Anteil der Versiegelung der Städte und durch die vorhandene Grünfläche. Außerdem sind in diesem Jahr die mittleren Oberflächentemperaturen der vergangenen 5 Jahre in die Bewertung eingeflossen. Die Daten lassen sich aber nicht mit denen des Vorjahres vergleichen, weil zum Teil andere Berechnungsgrundlagen verwendet wurden. Die Analyse basiert laut Umwelthilfe auf Satellitendaten. Die hat die Organisation zusammen mit der Potsdamer Luftbild-Umweltplanung GmbH ausgewertet.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute sonnig und trocken bei höchsten Werten von 22 bis 25 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Buch 19 Grad und in Tempelhof 20. In Grünow sind es 17 und in Starkow 20 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken, 23 bis 27 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Eve Schmidt.
Gleich widmen wir uns ausführlich Bach und den Tasteninstrumenten, aber vorher dann doch Mozart. John Elliott Gardner hat The English Baroque Soloists geleitet für Mozart. Das war der vierte Satz aus Wolfgang Amadeus Sinfonie Nummer 29 auf Radio 3 vom RBB. Johann Sebastian Bach, der gilt ja im Allgemeinen als Erfinder des Konzerts für solistische Tasteninstrumente und Orchester. Als Leiter eines Collegium Musicum in Leipzig hat er eine ganze Reihe solcher Werke geschaffen, darunter auch zwei Konzerte für drei Cembali und ein Konzert für vier Cembali. Ja, und der französische Cembalist Bertrand Cuiller, der hat diese Tastenorgien jetzt mit seinem Ensemble Le Caravanserai und mit 5 Cembalisten-Kollegen aufgenommen. Wow, Bernhard Schrammig kennt das Ergebnis bereits. Sag mal, Bernhard, das klingt schon nach einem gewaltigen, einfach auch logistischen Aufwand, würde ich mal sagen. Und hatte Bach überhaupt so viele Cembali zur Verfügung?
Ja, der hatte noch viel mehr. Echt? Das ist ganz witzig, das kann man sehr gut lesen aus seinem Nachlassverzeichnis. Als er gestorben ist, 1750, hat die Familie ein Nachlassverzeichnis aufgestellt, um die Werte zu taxieren. Und da sind sehr viele Instrumente dabei. Ich glaube, es sind 7 Cembali alleine im Haushalt. Und dazu kommt noch ein Lautenklavier, ein Klavichord, ein Pedalklavichord. Also der hatte eine ganze Instrumentensammlung in der Kantorenwohnung. Und Bach hat sogar mit Cembali gehandelt. Der hat ja immer sehr gerne versucht auch Geld dazu zu verdienen und hat eben sehr gern Cembali aus seinem Besitz verliehen für Geld. Ah. Ja, an reiche Leipziger Bürger und dann auch eingefordert, hey, hey, jetzt will ich es mal wieder zurück, beziehungsweise wenn du es länger behältst, kostet mehr. Also der hat mit den Cembali auch Geld gemacht.
Ich, ja. Aber sag mal, diese Cembalo-Konzerte sind jetzt keine Originalkompositionen von Bach?
Sind keine Originalkompositionen. Das eine ist sogar gar nicht von Bach, sondern dieses für 4 Cembali ist original von Vivaldi. Ein Konzert für 4 Violinen und das hat Bach dann bearbeitet und die beiden für 3 Cembali sind original zwar von Bach, aber nicht für Cembalo vorgesehen, sondern vermutlich für Violinen oder für andere Soloinstrumente und die hat er dann in Leipzig für dieses Collegium Musicum umgearbeitet. Aber ich würde mal sagen, egal wie, es ist genial und wir hören mal rein.
Geht's richtig ab, oder? Ne? Ist unglaublich, ne? Das waren jetzt 3 Cembali. Aber Wahnsinn, wie die auch zu hören sind, so im Vordergrund. Und dazu das Ensemble Le Caravanserai. Ich glaube, das ist hierzulande nicht so bekannt. Können die Bach? Sind die Bach erfahren?
Ja, sie können sehr gut Bach. Das Ensemble, du hast recht, ist hier nicht so bekannt, weil es hier nicht so oft zu Gast ist. Das ist ein französisches Ensemble. Seit 10 Jahren gibt es das schon, von Bertrand Cuiller, dem Cembalisten, gegründet und geleitet. Und naja, die haben sie ein paar Aufnahmen gemacht, so mit französischen Komponisten, Couperin sehr viel, auch italienisches, Scarlatti war dabei. Aber sie spielen eben in ihrem Programm auch viel Bach und das funktioniert hervorragend. Das hat so einen französischen Charme, ist immer gut.
Und dann hat der Cuiller diese anderen Cembalisten dazu geholt. Wer ist das?
Ja, also das sind, ich glaube, gute Freunde. Ja, also okay. Das muss man erstmal hinkriegen. Er hätte ja nur 3 holen müssen, weil das Maximum 4 sind, aber er hat 5 geholt, also die wechseln sich auch noch ein bisschen ab. Nicht alle spielen überall. Violin Cochard, Olivier Fontan ist vielleicht bekannt, Pierre Galland, dann Jean-Luc O und Dave Kilschus. Also es sind vielleicht auch Schüler dabei, alles aus dem französischen Umkreis. Einige wie Olivier Fontan haben eigene Ensembles, also eine wirkliche Cembalo-Elite, die er da zusammengeschaffen hat.
Und worauf spielen die?
Die spielen auf nicht Originalinstrumenten, sondern auf Nachbauten, alles in den letzten Jahren entstanden, nach Vorbildern aus dem 18. Jahrhundert. Das hat alles seine Richtigkeit und was besonders schön ist, die haben sogar einen Cembalo-Bauer immer bei der Aufnahme dabei gehabt, der natürlich die ganzen Dinger immer gestimmt hat. Ne? Und das muss ja alles genau gleich sein. Also ich sage wirklich, ein Riesenaufwand, die herzubringen und irgendwas ist immer kaputt am Cembalo. Und wenn wenn es vier sind, naja.
Also, und das Stimmen und wieder reparieren ist ja das eine. Sie müssen natürlich auch im Zusammenspiel irgendwie klingen. Wie kriegen die das hin?
Ja, da hören wir jetzt mal genau hin. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin da sehr, sehr angetan, wie das funktioniert. Die große Kunst ist, wir hören jetzt ein Stück, wo nur die vier Cembali mal alleine spielen, ja, in diesem Konzert im zweiten Satz. Klingt fast, finde ich, wie Minimal Music von Bach. Der hat das auch erfunden übrigens, ja. Und da so klingt das wie ein Riesen-Cembalo, ja, was also acht Hände spielen.
Minimal Music.
Ja?
Total.
Ja? Ich finde besser. Aber das nur nebenbei.
Da gibt's was. Aber, und jetzt ist Orchester dazu. Wie war da die Balance?
Ja, die Balance ist auch sehr gut. Allerdings habe ich da eine kleine Einschränkung. Also das Orchester ist nur solistisch besetzt. Eine erste, eine zweite Geige, eine Bratsche und so weiter. Also es sind nur sehr wenige, die da mitspielen. Das funktioniert schon sehr gut von der Balance. Einzige Ausnahme ist für mich der Bass. Der müsste stärker sein. Also die Bassgruppe hat es manchmal schwer, sich gegen diese drei oder vier Cembali zu behaupten. Ich habe mal eine Stelle rausgesucht, jetzt aus dem Konzert für drei Cembali in C-Dur, haben wir vorhin den ersten Satz gehört, jetzt ein Stück aus dem dritten Satz. Wenn man da genau hinhört, ich wünschte mir noch mehr Kontur da im Bass.
Ist auch schwierig aufzunehmen. Ne?
Ist sehr schwierig aufzunehmen. Hochachtung an die Tonmeister oder den Tonmeister, ich weiß nicht, wie viel es waren. Ja, also wo stellt man genau das Mikrofon hin? Wo nimmt man ab? Wenn zu nah an der Seite ist, dann hört man die Seite zu laut und auch diesen Springer immer klickern. Zu weit weg darf ja nicht vermischen und es soll aber als Einklang sein. Also wirklich ist sehr gut gelungen. Fast ein bisschen zu präsent eben im Vergleich zum Bass. Das wäre mein einziger Kritikpunkt. Aber es ist so viel Spielwitz dabei. Ja, wirklich toll.
Dann ist ja noch was Besonderes dabei bei dieser neuen Aufnahme, nämlich eine komplette Eigenbearbeitung von Kühe. Ich vermute mal so, haben wir dieses brandenburgische Konzert noch nicht gehört.
Das ist der Knüller, sage ich dir. Also er hat, Bertrand Cuiller musste dann auch was Eigenes noch hinzufügen. Ich meine, Bach hat ja auch bearbeitet, da kann das Bertrand Cuiller auch. Er hat das dritte brandenburgische Konzert eigentlich vorgesehen für 9 Streicher, ne? Für 4 Cembali bearbeitet und nichts weiter. Und ach, was soll ich da sagen? Hören wir doch rein, es ist so gut.
Die sind auch ganz schön fix dabei.
Ja, ja. flinke Finger, super zusammen, ja, Meister ihres Fachs.
Genau, ich ahne schon, was jetzt kommt. So insgesamt, Bernhard, lohnt diese neue Aufnahme?
Also sie lohnt schon wegen dieser Aufnahme des Brandenburgischen Konzerts für vier Cembali, die es natürlich noch nirgendwo anders gibt.
Nee.
Und wenn man so ein bisschen schaut, es gibt gar nicht so viele Einspielungen von diesen Konzerten, weil viele offenbar auch diese Logistik scheuen. Ja, also so viele Cembali zu bringen und Cembalo-Stimmer und Cembalisten. Und deswegen muss ich sagen, die ist also gut logistisch vorbereitet und sie ist eben sehr, sehr gut auch ausgeführt. Insofern lohnt es unbedingt. Sehr, sehr schöne Aufnahme mit diesem Bonus Brandenburgisches Konzert. Also ich bin wirklich sehr begeistert davon und werde am kommenden Montag in meiner Sendung, gleich Eigenwerbung, um 14 Uhr hier auch noch ein bisschen was Längeres draus spielen.
Aber jetzt gleich auch noch was. Sag
jetzt
mal bitte
auch noch
was.
Selbstverständlich. Ich habe gedacht, wir hören uns nochmal vier Cembali an, jetzt von Bach komponiert, beziehungsweise von Vivaldi komponiert, von Bach bearbeitet und von Le Cor Avancerai gespielt, den dritten Satz aus diesem Konzert.
Danke, Bernhard. Hier war es nochmal Bach für vier Cembali, Streicher und Basso Continuo in Amol. Das war der dritte Satz. Und Bernhard hat mir gerade noch erzählt, es gibt ja davon diverse Aufnahmen, natürlich auch mit vier Klavieren. Und da gibt es sogar eine, wo Helmut Schmidt Klavier gespielt hat. Damals als Bundeskanzler. Christoph Eschenbach war noch dabei, Justus Franz. Und er hat sich dann irgendwie zwei Tage einmal komplett beurlauben lassen, um genau dieses Konzert aufnehmen zu können. Das kann man auch finden unter auf YouTube wahrscheinlich, genau. Ja, wir haben es aber mit vier Cembali gehört auf dem neuen Album von Bertrand Bertrand Cuillet, der dazu noch diverse Kollegen am Cembalo dazugeholt hat, und eben sein Ensemble Le Caravanserai. 10 Jahre leitet er das schon. Bach-Konzerte für diverse Cembali und Orchester. Bei der Besprechung durch Bernhard Schrammeck ist durchaus der Begriff Cembalo-Orgie gefallen, also von mir ganz am Anfang, die ist beim Label Ramé erschienen. Und Bernhards Besprechung dieser neuen Aufnahme, die steht jetzt ein Jahr unter radio3.de zum Nachhören. Nicht als einzige.
Thank you.
Das war der vierte Satz aus Josef Suks Streicherserenade Es-Dur, jawohl. Und zwar in einer Aufnahme mit der Academy of St. Martin in the Fields, noch unter der Leitung ihres Gründers Neville Mariner.
Radio 3. Kultur kompakt.
Um 12.30 Uhr mit Frauke Thiele. Wolfram Weimer, unser neuer Kulturstaatsminister, der plant eine Digitalabgabe. Große Internetkonzerne wie Google oder Meta, die Medieninhalte nutzen, sollen 10% ihres Umsatzes abgeben. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wird gerade vorbereitet. Und er hat jetzt Unterstützung von Sven Lehmann von den Grünen bekommen.
Ja, Sven Lehmann, der leitet seit Mitte Mai den neuen Kulturausschuss des Bundestags. Und er hat ganz konkrete Vorstellungen, wie man eine solche Social-Media-Abgabe nutzen könnte, hat er heute in einem Interview gesagt. Nach Sven Lehmann müssten die Einnahmen nämlich der Kulturförderung und den Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt werden. Denn Wolfram Weimer stehe ja als Kulturstaatsminister selbst in der Verantwortung, sich an die Seite der Kunstfreiheit zu stellen und rechten Kulturkämpfern in den sozialen Medien eben klare Kante zu zeigen. So hat es Sven Lehmann gesagt. Und er möchte sehr gerne, dass dieses Sondervermögen mögen auch in die Sanierung von Kulturbauten fließt. Wolfram Weimer hatte da eher so allgemeinere Vorstellungen von dieser Plattform Soli. Der sollte dem Medienstandort Deutschland zugutekommen. So hat er das mal im Stern formuliert.
Aber Lehmanns Ideen sind ganz gut. Klingt zumindest erstmal. Ja. Ich glaube, es sind auch schon eine Menge. Das ist nicht wenig Geld, was dann da kommt.
Natürlich nicht.
Genau. Mhm. Gestern ging es los bei den Autorinnentagen, Theatertagen am Deutschen Theater. Das Festival ATT zeigt neue Theaterstücke aus dem deutschsprachigen Raum und es bietet Autoren und Autorinnen auch die Möglichkeit, an neuen Stücken zu arbeiten.
Ja, und Radio 3 war gestern bei der Eröffnung 2 Stunden live vor Ort. Direkt von den AutorInnen-Theatertagen Andrea Handels und Oliver Kranz haben unter anderem mit dem Festivalleiter Bernd Isele gesprochen. Zum Beispiel darüber, wie TheaterautorInnen gesellschaftlich relevante Themen aufspüren.
Es gibt einfach Themen, die sind dann da und die müssen erzählt werden. TheaterautorInnen und Theaterautoren sind sowas wie Seismographen der Gegenwart und die können diese Themen riechen, wenn sie da sind, manchmal auch, wenn sie noch gar nicht da sind. Und deshalb ist es oft so, dass so ein Gastspielprogramm, auch wenn wir gar nicht thematisch suchen, am Ende dann eben doch eine Tendenz abbildet.
Ja, in diesem Jahr ist das zum Beispiel die Tendenz soziale Ungerechtigkeit, wie auch das Eröffnungsstück gestern, die Theaterfassung des Romans von Lukas Barefuß, dem Schweizer Autor, Die krumme Brot.
Und in dieser krumme Brot geht es um eine Hauptfigur, Adelina mit Namen. Und diese Adelina ist arm und hat eine Schwierigkeit, über die wir viel zu wenig sprechen. In der reichen Schweiz zu wenig sprechen, aber auch hier in Berlin und in Deutschland zu wenig sprechen. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die eben an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze leben, während andere immer reicher werden.
Ja, gestern eben die Live-Sendung von der Eröffnung der AutorInnen-Theatertage, da war auch Lukas Barefuß im Interview zu hören, kann man auf radio3.de hören. Und die Theaterkritik von Barbara Behrendt zu Die krumme Brot ist auch bei uns auf radio3.de zu hören. Und heute Abend gibt es das Stück sogar noch mal zu sehen.
Um 19 Uhr, es gibt wohl sogar noch Karten. Frau Gond, jetzt schickst du uns zu einem Vortrag, der ist was für Nostalgiker von Rock, Pop und Jazz, Made in DDR. Es geht um das Plattenlabel Amiga.
Ja, ein paar stehen bei dir doch bestimmt zu Hause.
Klar,
noch
immer noch.
Oder?
Jede Menge.
Wir haben auch ein paar von Verwandtschaftsbesuchen mitgenommen und Westplatten zu unseren Cousins geschmuggelt. Also mehr als 2200 Alben hat Amiga herausgebracht, 5000 Singles und 1947 ist das Label entstanden. Bis 1994 gab es das. Namen wie Karat, Pudis sind mit Amiga verbunden, aber auch der hier.
Kalt und weiß schimmert der Mond über die Dächer. Ich frag mich, in welchem der Gemälde.
Die ganz junge Stimme noch,
ja,
ne?
Manfred Kuhn. Krug, ja, kalt und weiß, auf einer Amiga-Platte, ein Hauch von Frühling zu hören, Musik von Günther Fischer. Natürlich wurden die Texte von DDR-Künstlerinnen und Künstlern vorab zensiert oder überprüft. Internationale Stars wurden auch verlegt sozusagen. Bob Dylan's Greatest Hits, weil Bob Dylan sich ja auch gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen hatte, und Miriam Makeba, weil sie ja auch gegen das Apartheidsregime gekämpft hatte, durften in der DDR erscheinen. Und all diese Geschichten rund um das DDR-Label Amiga, die sind heute Abend zu hören von einem, der es wissen muss, nämlich Jörg Stempel. Der hat jahrelang bei Amiga gearbeitet und verwaltet jetzt den Nachlass des Plattenlabels.
Ja, da bestimmt so einige Geschichten auspacken. Um 18 Uhr übrigens im Bürgersaal im Rathaus Erkner in Berlin. Der Eintritt kostet 10 Euro. Danke, Frauke.
Bitte.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Barockoper aus Bella Italia. In ganz Europa sang man um 1770 Italienisch. Der Brite Charles Burney hat das damals erkundet. Bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci folgt der Countertenor Max Emanuel Sensic Burneys Reiseroute nach, indem er Arien singt aus der italienischen Oper. Von Vivaldi über Händel bis hin zu Georg Christoph Wagenseil. Dr. Burneys Reiseführer. Eröffnungskonzert der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci mit Max Emanuel Sensic und der Flötistin Laura Quesada. Es spielt das Och-Orchestra aus Katowice unter der Leitung der Violinsolistin Martina Pastuschka. Morgen um 20 Uhr in der Friedenskirche Sanssouci und live hier auf Radio 3, wie es euch gefällt.
Thank you.
Begeisterung pur. Das war der dritte und letzte Satz aus Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert im Moll. Beklatscht wurden hier die Berliner Philharmoniker mit Maris Jansons am Pult und natürlich die Solistin Midori. Und die kann sich am 22. Juni gleich den nächsten Applaus dort abholen, wieder in der Philharmonie Berlin, allerdings mit dem Deutschen Symphonieorchester. Sie wollen zusammen Dvořáks Violinkonzert am Moll spielen. 22. Juni ist ein Sonntag. Aber nicht nur das. Ich möchte Ihnen auch von einer wunderbaren Gelegenheit erzählen, Werke von heute erst allmählich wiederentdeckten Komponistinnen zu hören, live beim C. Bechstein Klavierabend in Berlin. Den gibt es ja regelmäßig im Konzerthaus und morgen um 19 Uhr dann eben mit Hani Liang. Die Pianistin wird Werke von Emilie Meyer, Ethel Smythe und Chen Yi spielen, drei Komponistinnen aus unterschiedlichen Zeiten. Und dann wird sie noch gemeinsam mit dem Publikum improvisieren. Fragen Sie mich nicht, wie sie das macht, das muss man wahrscheinlich erleben. Auf alle Fälle versteht Hani Liang Konzerte immer auch als offene Begegnungsräume und da denkt sie sich öfter mal was Neues aus. Sie ist übrigens auch Dozentin im Fach Konzertdesign. Alles klar. Morgen kann man sie erleben beim C. Bechstein Klavierabend im kleinen Saal im Konzerthaus Berlin. Die Karten kosten 20 bis 25 Euro. Es gibt aber auch Radio 3 Karten. Dafür müssten Sie jetzt bei uns anrufen unter 030 30 20 00 40 für die Pianistin Hani Liang beim C. Bechstein Klavierabend mit Musik von drei Komponistinnen und mehr. Morgen um 19 Uhr geht's los im Konzerthaus Berlin im kleinen Saal 030 30 20 00 40.
Thank you.
Maurice Ravel im Heute. Das fantasiert diese Musik von Joan Pérez Villegas. Und das ist auf dem neuen Album von Cabillard, eine Hommage an Ravel. Zwei der Saxophonisten des Saxophonquartetts waren auch schon mal im Klassik bis 2 Studio. Das war lustig. Wir hatten ja schon Bach für 3 bzw. 4 Cembali in dieser Stunde. Die Besprechung einer neuen Aufnahme, die jetzt auch unter radio3.de zu finden ist. Kurz nach 1 gibt es bei uns Musik für 4 Hörner. Dazu Orchester und das Ganze von Robert Schumann. Da nehmen wir uns auch richtig Zeit dafür. Jetzt ist es 12.56 Uhr und da habe ich Musik von Georg Josef Vogler. Was für Ballett.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison, ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker. Weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In Indien ist eine Passagiermaschine abgestürzt. Das hat das Ministerium für zivile Luftfahrt bestätigt. Unser Korrespondent für die Region, Peter Hornung.
Ein Video zeigt, wie die Maschine kurz nach dem Start nicht an Höhe gewonnen hat, sondern sich wieder dem Boden näherte und dann explodierte. Sie ist dabei offenbar in ein Wohngebiet in der Nähe des Flughafens von Ahmedabad gestürzt. Fernsehbilder zeigen die rauchenden Trümmer. Daten des Portals Flightradar24 zufolge ist die Maschine nur bis zu einer Höhe von 200 Metern gestiegen und dann abgestürzt. Die Boeing 787 Dreamliner der Air India war auf dem Weg nach London Gatwick. Indischen Angaben zufolge waren 242 Passagiere an Bord. Zur Anzahl der Überlebenden gibt es bislang noch keine Angaben. Fernsehbilder aber zeigen, wie Verletzte in Krankenhäuser gebracht werden.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setze damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition sagte die CDU-Politikerin, es gehe darum, durch digitale Steuerung mit Echtzeitdaten auf Staus zu reagieren, bevor sie entstehen. Mit Blick auf die marode Infrastruktur verwies Bonde auf den Masterplan Brücken, der im Sommer in Kraft treten soll und